Ich spreche jetzt mit dem heutigen Konzertpianisten Dr. Stefan Eisel. Sie haben uns hier ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm heute Nachmittag geboten. Vielen Dank erstmal dafür.
Ja, gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, Sie sind nicht nur Musiker, sondern auch Politiker. Sie haben Reden für Helmut Kohl mehrere Jahre geschrieben, sind ehemaliger Bundestagsabgeordneter, heutzutage in der Konrad-Adenauer-Stiftung aktiv und noch in vielen anderen Bereichen. Wie sind Sie dazu gekommen, in einem Programm diese verschiedenen Anteile von sich zu verbinden, also die Musik, die Politik, Kabarett?
Also erstmal ist für mich so, dass ich länger Klavier spiele, als ich alles andere mache. Ich habe also mit 6 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu bekommen, und das hat mich als Kind und Jugendlicher immer begleitet. Die politische Aktivität, natürlich die berufliche und so weiter, das kam ja alles viel später. Und ich habe heute ein Dreifachleben, Politik, klar. Dann bin ich Vorsitzender der Bürger für Beethoven. Mhm. Beethoven liegt mir am Herzen. Und dann bin ich noch aktiv im Bonner Karneval. Und das kann man auch in solche Sachen schön einbringen.
Das Musizieren ist also der erste dieser drei Teile, den Sie in sich tragen, wenn man das so sagen kann. Viele der Stücke, die Sie heute vorgetragen haben, sind selbst komponiert. Wie würden Sie Ihren persönlichen Stil denn beschreiben?
Ja, stimmungsabhängig. Also die Sachen, die ich also, sagen wir mal, ein bisschen fester aufgeschrieben habe oder im Kopf habe, das sind diese Sinfonia Politica, wo es ein bisschen darum geht, meine eigenen politischen Erfahrungen so ein bisschen musikalisch umzusetzen.
Eine Sache, die Sie immer wieder machen, ist, dass Sie Coverversionen von bekannten Jazzstücken benutzen und diese dann in Verbindung bringen zu politischen Themen. Eines dieser Stücke ist ja der erste Satz der Koalitionserneute, das Parteiprogramm, in Verbindung mit der Coverversion I Write Myself a Letter. Jetzt waren ja die Zuhörer, die das jetzt im Radio hören, nicht alle hier. Können Sie das bitte nochmal erklären? Dann versteht man diese Verbindung.
Ja, das ist der erste Satz der Koalitionssonate. Und wenn man Koalitionen schließen will, ist der allererste Schritt, dass man erstmal aufschreibt, wofür man eigentlich eintritt. Und das ist ein Wahlprogramm. Und Wahlprogramme sind ja bekanntermaßen jetzt nicht so besonders begehrte Lesestücke. Und insofern, wenn man ein Wahlprogramm aufschreibt, ist es ein bisschen so, dass man sich selbst vergewissert. Also I write myself a letter. Das ist das Stück, was von Fred Ehlert, was dann dazu passt.
Wir haben heute Nachmittag viel Jazz gehört. Ein ganz wichtiges Element des Jazz ist die Improvisation. Inwiefern haben Sie heute improvisiert? Wie viel davon war das?
Ja, fast alles. Also ich meine, es ist ja eigentlich so, Sie haben die Melodie eines Stückes und Sie haben die Harmonien. Und dann spielen Sie normalerweise einmal die Melodie für die Zuhörer und für sich selber, damit man so ein bisschen weiß, wo man ist. Und dann improvisiert man. Und das ist ja das, was, sagen wir, am Jazz mich fasziniert, diese Improvisation. Es war ursprünglich auch der Kern der klassischen Musik.
Inwiefern braucht man denn in der Politik auch Improvisationstalent? Und würden Sie sagen, dass es wichtiger ist, sehr planvoll vorgehen zu können? Oder ist das Improvisieren und das Eingehen auf aktuelle Ereignisse wichtiger?
Nein, in der Politik ist es ja wie im Leben insgesamt. Sie müssen beides immer berücksichtigen. Sie müssen sich auf neue Situationen einstellen, wenn Sie so wollen, improvisieren. Aber Sie müssen das auf einer gesicherten Grundlage machen. Sie müssen sozusagen die Harmoniefolge kennen und müssen auch wissen, welche Grundmelodie im Hintergrund ist. Jetzt einfach so wild vor sich hin improvisieren und einfach Tasten anzuschlagen, bringt ja nichts. Also es muss schon in irgendeinem Rahmen sein. Und in der Politik ist es auch so, Sie müssen ein gewisses Grundgerüst haben, eine Grundüberzeugung. Und dann gibt es immer mal wieder Herausforderungen, wo man sich etwas flexibel verhalten muss, weil sich die Zeitumstände ändern, um diese Grundüberzeugung umzusetzen.
Der Jazz hat es ja in sich, dass er irgendwie spielerisch ist und auch sehr heiter. Das Interessante, finde ich, ist, dass ein relativ ernsthaftes Thema, nämlich Politik, ja mit diesem Spielerischen verbunden wird. Was ist denn Ihre Intention dabei, dem mit Humor zu begegnen?
Also beim Jazz ist schon so, es gibt auch sehr ernste und melancholische Teile. Blues beispielsweise ist ja eher eine melancholische Angelegenheit. Und ich spiele natürlich ein bisschen auch mit dem Klischee, was es über Politiker gibt. Also viele Bürger denken ja, Politiker sind so eindimensionale Menschen, die nichts anderes können und sehr unflexibel sind und auch gar keinen Humor haben, gar nicht lachen können und sowas. Das trifft ja nicht zu. Leute, die sich politisch engagieren, sind so wie alle anderen Leute auch. Trotzdem ist es immer ein bisschen Überraschungseffekt. Als ich das angefangen habe, das Klavierspielen, kamen die Leute zunächst mal, weil sie dachten, einer, der jetzt Bundestagsabgeordneter ist, der kann doch nicht Klavier spielen, das geht doch gar nicht. Und dann kamen sie in der Grundhaltung, gut, ein Bundestagsabgeordneter der CDU, das gibt so einen Hausmusiknachmittag, ne? Der spielt so ein Schubert-Impromptu und eine Mozart-Sonate und so, da können wir uns in einen allgemeinen Döszustand begeben, wie so bei den Hausmusiknachmittagen. Und es hat mir dann schon viel Spaß gemacht, als ich das angefangen habe, die völlig überraschten Gesichter zu sehen, wenn ich dann mein Jackett ausziehe und da irgend so ein Boogie-Woogie spiele. Das traut man einem Politiker nicht zu und einem von der CDU traut man nicht zu, dass er einen Bezug zu Jazz oder Rock oder sonst irgendwas hat.
Auch selbstironische Programmpunkte traut man einem Politiker nicht unbedingt zu. Hören Sie jetzt den dritten Satz aus der Sinfonia Politica. Hier bezieht sich Dr. Eisel auf die Zeit nach der Bundestagswahl 2005, während der er selbst Nachrücker für einen Sitz im Bundestag war.
War also nix. Ich war Nachrücker. Nachrücker ist ein Status, da wissen Sie nie, ob und wann. Sie hoffen, Sie wissen aber nicht, ob und wann. Es ist ein Status, ja, da kann man nur gelassen bleiben. Und so entstand der Nachrücker-Blues. Sie werden feststellen, ein Stück voll innerer Gelassenheit, Ausgeglichenheit.
Sie sind Vorsitzender von Bürger für Beethoven und sprechen da eben für die Bürgerinitiative. Warum ist die Bürgerinitiative so wichtig?
Unsere Aufgabe ist es, die Musik von Beethoven zu pflegen und sein Andenken in Bonn. Und viele Leute denken ja, na gut, Beethoven war ein paar Jahre in Bonn und hätte mit Bonn gar nichts zu tun gehabt, und das ist völlig falsch. Der hat über ein Drittel seines Lebens hier gewohnt, hat über 70 Kompositionen in Bonn geschrieben und ist im Alter von 22 Jahren weg. Und wenn jeder mal selbst überlegt, im Alter von 22 Jahren, wie man geprägt worden ist, uns liegt es am Herzen, dass das in der Geburtsstadt Bonn viel bewusster wird, damit nicht so der Eindruck besteht, der Prophet gilt im eigenen Land nichts. Wenn man in der Welt unterwegs ist und sagt, man kommt aus Bonn, sagen viele Leute, aus der Stadt, wo Beethoven geboren ist. Wenn man in Bonn unterwegs ist, ist das noch ein bisschen steigerbar.
Warum sind es aber die Bürger? Warum müssen sich die Bürger speziell dafür einsetzen? Und warum kann es nicht die Stadt zum Beispiel tun?
Ja, die Bürger müssen sich einsetzen, weil die Stadt viel zu wenig tut. Es waren Bürger, die das Beethoven-Denkmal gebaut und finanziert haben, hat sich die Stadt gar nicht interessiert. Die Stadt wollte das Geburtshaus von Beethoven abreißen und dann haben Bürger es gekauft und haben es vor dem Abriss gerettet. Die Stadt wollte das Beethovenfest zugrunde gehen lassen, haben sich Bürger zusammengetan und haben das Beethovenfest wieder auf die Beine gestellt. Die Stadt tut viel zu wenig für dieses Festspielhaus-Geschichte, obwohl es viele private Finanziers gibt. Jetzt setzen sich Bürger dafür ein. Es ist ja generell so, es hilft ja nichts, sich darüber zu beklagen, wenn Verwaltungen zu langsam sind, wenn die eine oder andere Partei sich schwer tut. Man muss halt selber anpacken. Das ist für mich auch der Ursprung des politischen Engagements.
Zum Thema Beethoven, es ist auch so, dass Sie heute den letzten Teil des Konzertes Beethoven gewidmet haben, beziehungsweise der Tatsache, dass viele der Lieder, die Beethoven geschrieben hat, so wie sie heute bekannt sind, eigentlich gar nicht richtig sind.
Damit auch die Hörerinnen und Hörer verstehen, wovon wir sprechen, spiele ich jetzt erstmal das Beispiel ein, was Sie heute im Konzert gebracht haben.
Sie kennen das Stück alle. Wir kennen es alle mit diesem marschähnlichen Viervierteltakt. Das haben die Preußen draus gemacht. Beethoven hat es anders geschrieben.
Ja, Herr Eisel, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie die Wahrheit mit so viel Mut offengelegt haben. Das ist eine ganz besondere Errungenschaft für das Rheinland, für den Karneval und für das Andenken an Beethoven. Sie haben gezeigt die 9. Sinfonie. Wir kennen sie im Viervierteltakt. Ursprünglich, haben Sie bewiesen, war sie im Dreivierteltakt geschrieben. Warum ist denn dieser Fakt so lange verborgen geblieben?
Ja, das habe ich als Vizepräsident des Festausschusses Bonner Karneval entdeckt. Und es tauchen ja immer wieder neue historische Fakten auf und auch neue Dokumente. Und da war das auch so gewesen. Man hat mal genauer angeguckt, was die Berliner mit der Handschrift der 9. Sinfonie gemacht haben. Die liegt nämlich leider in Berlin. Und da hat man festgestellt, dass die ein bisschen dran rummanipuliert haben. Und da die gar nicht wissen, dass es was anderes als Viervierteltakt gibt, also Marschtempo, haben sie die Sache im Viervierteltakt übermalt sozusagen. Und tatsächlich hat Beethoven die Ode an die Freude an einem Rosenmontag geschrieben und natürlich im Schunkel-Dreivierteltakt.
Das ist doch mal eine vernünftige Argumentation. Wir kommen jetzt auch zum Schluss. Inwiefern planen Sie denn weiterhin, politisches Geschehen mit musikalischem Gestalten in Verbindung zu bringen?
Ja, solange Leute Spaß dran haben zuzuhören. Ich mache das, weil es mir selber Spaß macht, Klavier zu spielen, und solange es Leuten Spaß macht, zuzuhören, mache ich das gerne, auch öffentlich. Und ich kann ja dadurch ein bisschen auch so den Blick durch Schlüsselloch zeigen. Wie ist es eigentlich, wenn man Bundestagsabgeordneter ist oder wenn man Kandidat ist? Wie geht es eigentlich politisch zu? Was hat es eigentlich mit dem Thema Beethoven auf sich, wo wir uns als Bürger für Beethoven engagieren? Ein bisschen humorvoll, das ein oder andere darzustellen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei weiterhin viel Freude und bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.